Training der Woche
Nora,
geht es um die Gesetze.
Wir sind geisteskrank, sind wir.
Ja, sind wir.
1:52 haben wir jetzt diesen Podcast aufgenommen.
Oh Gott. Ich schneide das alles gut. Ich rasch das runter.
Also wir werden es jetzt so machen, wir teilen einfach die Folgen total gut. Dann werden die kürzer und dann haben wir nicht mehr so einen Workload. Ja, wir skripten am Mittwoch und nehmen dann am Montag 2 Stunden Podcast auf, damit wir dann 2 Folgen aus dem Podcast haben, die 1 Stunde lang sind. Hi und herzlich willkommen zu Beyond the Floss,
the Empowering Dental Podcast.
Heute mit der Fortsetzung.
Ihr habt 1 Woche darauf gewartet und heute ist es endlich soweit.
Es geht weiter mit Fokus Teil 2,
dem Learning der Woche
und wie immer unserem Dental Empowerment.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta. Unser High diese Woche wird sportlich, denn es war High Rocks in Berlin. Da wird einmal sportlich durchgezogen. Und in unserem Low geht es um Teambuilding, denn Teamwork makes the dream work. Oder eben nicht? Fragezeichen, Fragezeichen. In unserem Fokus geht es darum, wie ihr vorhersagbare Erfolge aus eurem Aufklärungsgespräch ziehen könnt. Denn wir teilen mit euch die Red Flags des Patientenprofils und geben euch konkrete Tipps, wie ihr damit umgehen könnt für einen stressfreien Praxisalltag. Im Learning der Woche wird es juristisch. Es geht um Justiz, genauer gesagt um das Einhalten von Gesetzen. Und in unserem Dental Empowerment lassen wir unseren Stolz und Perfektionismus mal beiseite und hören uns unser neues Mantra bitte jeden Tag ab jetzt vor unserer Behandlung an. Fokus Beyond the Floss.
Und was du gerade gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zuhören. Denn, und jetzt kommen wir zu den 5 größten Warnsignalen eines Patienten.
Die Red Flags.
Die Red Flag-Patienten, ganz genau. Denn es gibt Patienten, da hörst du schon im Aufklärungsgespräch, dass das ein potenzieller Fall ist, der dir Stress bereiten kann.
Oder du siehst es.
Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Hier jetzt einmal unsere 5 Red Flag-Patienten.
Here we go.
Okay, ich gehe das Ganze jetzt mal chronologisch an. Das heißt, ich betrete den Raum für die Behandlung. Patientin sitzt nicht, sondern steht.
Oh, Abwehrhaltung, Hände so, genau. So verschränkt.
Genau, mhm. Ja.
Kann steht. Noch einen draufsetzen. Patientin steht vor dem Computer.
Und wenn dann die Assistenz dieses blöde Auge nicht zugemacht hat,
genau.
Dann kriege ich die Krise.
Ich auch. Also manchmal mache ich mir daraus einen Spaß und sage ich dann, denken Sie, dass es gut ist, vor der Behandlung dem Behandler zu drohen?
Ja, also je nachdem. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, auf welchem Fuß man einen selbst auch erwischt. Mhm. Es gibt Tage, an denen kann meine Laune nichts trüben. Ich würde sagen, das ist ja. Die meiste Zeit so.
Und jetzt kommt das Shampoo.
Aber es gibt eben auch Tage, an denen kommt man gerade aus einer stressigen OP, ist eh schon 1/2 Stunde zu spät. Und dann,
ja, hat keine Zeit.
Ja.
Es ist ja auch tatsächlich so, dass meistens diese Patienten, die mehr Zeit nötig hätten,
ja.
Zu einem Zeitpunkt kommen, wo du keine Zeit hast.
Ja, warum ist das eigentlich so?
Ich habe mich letztens aus dieser Situation so befreit, dass ich zu dem Patienten gesagt habe, weil ich den jetzt mittlerweile, können wir die ja einschätzen. Ich habe gemerkt, ich habe jetzt hier gerade 5 Minuten für diesen Patienten, weil das eine Kombination war aus einer Reinigung und einer Kontrolle. Und das wird bei uns in der einen Praxis immer parallel zu einer anderen Behandlung geplant.
Ja.
Das heißt, ich kam da rein, ich habe Röntgenbilder gesehen. Es war zugegebenermaßen eine ziemliche Totalkatastrophe. Und der Patient hatte auf einmal in seinen Augen jedenfalls viele Behandlungen, die nötig waren. Und dann hat der Patient
total misstrauisch reagiert, 1000 Fragen gestellt, warum jetzt dies, warum jetzt das. Und ich habe aber gemerkt, der Patient mir gegenüber, die Fragen, die er gestellt hat, die waren absolut gar nicht dumm. Und die waren auch nachvollziehbar, dass er sie hatte. Also die waren jetzt nicht nur misstrauisch in dem Sinne von, er wollte gerne eine Abwehrhaltung einnehmen, weil er non-compliant war, sondern der Patient hatte im Grunde recht. Und dann meinte ich, wissen Sie, ich möchte mir die Zeit für Sie gerne nehmen, die habe ich jetzt nicht. Lassen Sie sich vorne einen Termin geben, ich nehme mir die Zeit gerne für Sie und dann können wir die Behandlung besprechen.
Ja.
Und das führt uns eigentlich schon zu Red Flag Patient Nummer 2. Und das sind Patienten, die absolut misstrauisch sind gegen alles. Ich hatte zum Beispiel diesen Patienten und der meinte, ja, das hat mir ja noch nie jemand erzählt. Und dann meinte ich, naja, gut, ein Zahnmedizinstudium, das hilft da auf jeden Fall. Und dieser Patient hat sich von mir eine sehr dominante Führung gewünscht, habe ich gemerkt.
Ja.
Manche misstrauische Patienten, den kann man am besten gegenübertreten, indem man sehr weich und sehr offen und sehr einfühlsam ist.
Genau.
Ich habe aber ganz schnell gemerkt bei ihm, der Patient war schon ein bisschen älter, häufig kommt das zusammen, in meiner Erfahrung nach, mit Patienten, die ein bisschen älter sind, der hat sehr klare Worte und vor allem auf der Zahnärztin-Seite kein Abweichen geduldet. Hätte ich irgendwo eine Art Schwäche gezeigt, hätte ich mich versprochen. Und bei mir war das jetzt in diesem Sinne sehr schwierig, weil es auf Holländisch war.
Mhm.
Oder hätte ich inhaltlich irgendwo gezeigt, dass ich unsicher bin mit etwas. Und das bedeutet nicht, nicht zu sagen, ganz klar, ich gebe keine Garantie, weil der Patient nämlich unbedingt wollte, dass ich ihm eine Garantie gebe, dass es klappt. Und ich habe mich darauf nicht eingelassen. Ich habe gesagt, ich kann Ihnen nicht versprechen und nicht garantieren, dass es zu 100% klappt. Ich kann es Ihnen nicht versprechen und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Es ging alles gut. Der Patient war total happy am Ende mit der Behandlung. Aber dann nicht sich unter Druck setzen zu lassen und sich dann doch von dem Patienten dazu hinreißen lassen, zu sagen, doch, das wird schon, aber das wird schon gut gehen. Das wird bestimmt schon gut, weil das ist ja schon ein halbes Versprechen.
Ja, und das wird gut gehen ist auch so schwach, finde ich. Also das wird schon gut gehen, ja, wovon möchtest du es abhängig machen? Davon, dass du glaubst, dass es vielleicht klappt oder wovon? Also das ist auch nicht wirklich stark in dem Sinne, als dass man da fachlich zeigt, dass man es drauf hat, finde ich.
Richtig. Was viel stärker ist, ist sich hinzusetzen, mit geradem Blicken zu sagen, ich weiß es nicht. Sie wissen es auch nicht. Niemand weiß es. Das ist nämlich die Wahrheit und nichts ist stärker als die Wahrheit in dem Moment. Zu sagen, dass man es nicht weiß, weil es niemand wissen kann, das ist das absolute Totschlagargument.
Ja, also diese starke Führung, die er jetzt zum Beispiel in der Situation von dir wollte, ist manchmal auch genau dieses wirkliche Beantworten der inhaltlichen Fragen für den anderen, für den oder die andere Patientin. Es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen und wen das interessiert, Tobias Beck zum Beispiel, beschreibt die ganz, ganz toll. Und wenn man an sowas Interesse hat, dann kann man sich da mal mit den Persönlichkeitstypen nach Tobias Beck beschäftigen.
Gibt auch ganz viele andere übrigens, die das machen, aber er macht es wirklich toll.
Ja, also bei ihm ist es wirklich sehr einfach auch zum Anwenden innerhalb der Praxis tatsächlich. Nehmen wir mal also an, da sitzt jetzt eine Eule, wer das jetzt kennt, sonst müsst ihr jetzt nachschauen, was das bedeutet. Wenn da eine Eule sitzt, dann müsst ihr das genau wissen. Dann sind die Aufklärungsgespräche ganz anders als für einen Delfin. Ein Delfin zum Beispiel ist ein total begeisterungswürdiger Mensch. Demjenigen musst du ein Foto von deinem fertigen Smile-Design zeigen. Und dann ist der oder diejenige völlig happy und du kannst sofort überzeugen. Eine Eule möchte ganz genau wissen, aus welchem Werkstoff das gefertigt ist, was für Vorteile dieser Werkstoff hat. Die Achsen genau berechnen, das ist dann eher ein anderes Gespräch, ne?
Ja, weil das Schöne ist ja, dass wenn du es einschätzen kannst selbst und dann nimmt das dem Ganzen auch so dieses persönliche Negative.
Ja.
Wenn du jetzt weißt, das liegt an der Persönlichkeitsstruktur des Patienten, dass er so fragt und nicht auf dich persönlich münzt, dass er jetzt dir gegenüber misstrauisch ist, sondern der wird wahrscheinlich auch, wenn der Schuhe kauft, genau wissen wollen, was da wie die Sohle beschaffen ist und mit welchem genauen Putzmittel er die putzen muss und wie oft die zur wieder zurückgebracht werden müssen zum Service.
Ja.
Das hat dann was mit der Persönlichkeitsstruktur des Patienten zu tun und nicht damit, dass er jetzt gerade bei dir in der Zahnarztpraxis sich nur da deinetwegen so verhält.
Ja, also das ist ja wieder genau die Stelle, an der wir ansetzen. Wir müssen uns persönlich auch einfach weiterentwickeln, um auch bessere Behandlungen durchzuführen. Wir sind klinisch ja alle gut und total auf Zack, bilden uns alle fort. Das ist echt nicht unser Ansatzpunkt. Aber kannst du resilient und persönlich reflektiert in so einer Situation mit einem Patienten, einer Patientin umgehen, der die eventuell anspruchsvoller ist? Ja. Dann hast du es doch geschafft. Dann bist du der King.
Oder die Queen.
Ja, die Queen.
Ja. Genau. So viel zu dem Patienten, der also sehr misstrauisch sein kann. Es kann natürlich auch sein, dass du einen Patienten vor dir hast, der ist dann misstrauisch, aggressiv zum Beispiel.
Da kommen die Neins.
Ne? Also irgendwo musst du auch deine Grenzen kennenlernen dann in dem Moment, wo du eine Kombination aus Red Flag Patienten und einer Persönlichkeitsstruktur hast, die nicht zu dir passt zum Beispiel. Dann musst du wissen, okay, mit so einem Patienten ist das Stresslevel dem gegenüber, was wir als Behandlerteam erreichen können, so hoch, dann ist es jemand anders, der sich darum kümmern muss, zum Beispiel.
Das ist auch, finde ich, super, super stark. Ne? Also schon direkt relativ früh erkennen, dass das eine Sackgasse ist, dass das keine gemeinsame Strecke wird. Für beide ja auch in dem Moment dann tatsächlich stressig. Mhm. Für Behandler und Patient und Assistenz ja sowieso.
Und zum Beispiel im Aufklärungsgespräch, eine kleine inhaltliche Sache haben wir natürlich doch, niemals alleine.
Ja.
Immer mit einer dritten Person, ja. Ne? Also mit jemandem aus dem Team, der dabei
und
ist.
Alles aufschreiben.
Alles aufschreiben und wenn es die Rezi ist, wenn gerade keine Assistenz da ist, jemand, der es hört, jemand Drittes. Was war das?
Ich habe jetzt gerade an meinem Ring gespielt und am Tisch, der ist runtergefallen. Sorry. Okay, kommen wir dann jetzt einmal zu Red Flag Patientin Nummer 3. Und das ist diejenige, bei dem schon direkt in den ersten Sätzen fällt, der Vorbehandler, der Zahnarzt vorher, ja, der das gemacht hat, der hat's alles verpfuscht. Wo so richtig
verpfuscht ist auch ein ganz schlimmes Wort, finde ich.
Genau, verpfuscht. Der hat mir alle Zähne rausgerissen, obwohl die alle noch okay waren. Ja, als ich die Kronen bekommen habe, danach hat das mit dem Knochenschwund angefangen. Seitdem ich die Prothese habe, habe ich Gesichtsschmerzen. Also dieses extreme Abladen.
Globalisieren.
Ja, also genau. Erstmal das auf jeden Fall und dann dieses Abladen auf die Vorbehandlerin. Das ist ja auch immer so schwammig. Man hat ja selbst dann in dem Moment keine Ahnung, wann der oder diejenige das letzte Mal überhaupt in Behandlung war, was da überhaupt stattgefunden hat, aus welchen Gründen das stattgefunden hat, was da vorgefallen ist. Also
Das Schöne ist, und da gibt es zum Beispiel eigentlich eine ganz leichte Lösung des Problems. Hier in Holland bekomme ich jedes Mal, wenn der Patient zu mir kommt, die elektronische Patientenakte und da kann ich alles sehen. Und das ist genau für diese Patienten, die den Vorbehandler so unheimlich schlecht machen, perfekt. Denn ich sehe alle nicht erschienenen Termine, ich sehe alle nicht bezahlten Rechnungen, ich sehe die gesamte Vorhistorie. Und wenn ein Neupatient zu mir kommt, dann weiß ich das natürlich.
Ja.
Und das habe ich mir gut durchgelesen, denn das ist so eine wichtige Information, die man dann eben vorher hat. Deswegen in Deutschland freut euch drauf. Das kann einen als Zahnarzt ganz entspannt machen und auch eben objektiv einschätzen lassen, weil natürlich gibt es auch einen Vorbehandler, der nicht gut behandelt haben kann. Aber dass da jetzt alles immer schlecht ist und vor allem auch so schlecht darüber zu sprechen. Denn es ist ein Unterschied, wenn ein Patient kommt und sagt, ich habe mich einfach bei meinem Vorbehandler nicht mehr gut gefühlt. Da war kein Vertrauensverhältnis mehr. Können Sie einmal drüber schauen, was ist Ihre Meinung dazu?
Ja,
sich also eine Zweitmeinung einzuholen.
Ja.
Absolut legitim. Und dann ist es ja auch ganz wichtig, dass Patienten diesen Schritt gehen.
Absolut.
Aber zu sagen, alles schlecht und sowieso die Zahnärzteschaft an sich und viel zu teuer und das und so, wenn so ein Patient reinkommt,
Red Flag.
Dann Red Flag.
Nochmal ganz kurz zu der Akte. Also im Moment läuft quasi eine Probezeit, in der das jetzt gemacht werden kann, dass man sich eben da mit engagiert und das Ganze sozusagen rausgibt. Und es haben die Patienten auch noch Zeit zu widersprechen, denn es ist so, ich weiß nicht, wie es in Holland ist, aber man wird automatisch mit reingepackt und es werden alle Infos rausgegeben, unter allen Ärzten untereinander sozusagen über diese Akte.
Genau.
Es sei denn, man widerspricht eben aktiv dagegen. Das kann man dann in einer gewissen Zeitspanne jetzt machen und ich glaube, ab Oktober wird sie dann auf jeden Fall verpflichtend für alle. Aber ich sage dir jetzt schon, das wird sowieso nicht funktionieren. Holland ist ja viel kleiner und dementsprechend auch schon viel digitalisierter. Das wird in Deutschland sowieso nicht funktionieren.
Ich sehe quasi die komplette Patientenakte des Patienten. Also ich sehe alles, was da drin steht. Ich sehe alle Notizen. Zum Beispiel steht dann da, Frau Müller aus dem Backoffice hat geschrieben, Patient hat wieder nicht die Rechnung bezahlt, drittes Mal Mahnung oder ist zum vierten Mal nicht zum Termin erschienen, hat jetzt eine Ausfallrechnung bekommen. Das kann ich alles sehen. Übrigens, auch ganz interessant finde ich, nicht nur die Patienten, die vorige Behandler sehr schlecht machen, finde ich schwierig, sondern auch Mitarbeitende, die ihren vormaligen Arbeitgeber ganz, ganz schlecht machen und runterziehen.
Ja, klar.
Das hat jetzt nichts mit dem Gespräch hier heute zu tun, aber auch da ist natürlich eine ganz große Red Flag, weil das Einstellungsgespräch, und da können wir ja vielleicht auch noch mal eine Folge drüber machen, da muss man ja auch eine Riesenmenschenkenntnis haben.
Ja, das ist ja eigentlich so wie im normalen Leben auch, ne? Wenn du, also das, was Hans über Otto sagt, sagt mehr über Hans als über Otto, ne?
Genau. Kommen wir also zu Red Flag Patient Nummer 4. Und diesen Patienten, da bin ich mir ganz sicher, den kennen wir alle. Das ist die Tütenpatientin. Diese Patientin, die kommt rein mit einer Tüte, wahlweise einer Tasche oder einer Akte, mit Vordiagnostik, mit Voruntersuchungen, mit allem, was ihre Karriere, nämlich ihre eigene Historie, hat sie dann einfach mal mitgebracht, die sie mit ins Behandlungszimmer bringt und mit 1000 Befunden. Nora und ich haben im Vorgespräch gesagt, eigentlich ist das Epitom des Ganzen, ist eigentlich ein ausgedrücktes OPT-Röntgenbild mit handschriftlichen Notizen und so Pfeilen drauf.
Ja, genau.
Ja.
Da. Und dann Jahreszahlen. Daneben, wann was wie gemacht worden ist. Und die dazugehörige Rechnung ist dann nochmal farblich markiert.
Ja.
Ja.
Und diese ganzen Befunde kommen meistens auch von ganz verschiedenen Ärzten. Also von verschiedenen und von vor allem von vielen Ärzten.
Und da kommen wir eigentlich auch schon zu Red Flag Patient Nummer 5.
Das ist eigentlich so ein bisschen ein Misch, ne, würde ich sagen.
Ja. Und zwar ist das so, der die Patientin zwischen den Stühlen. Ich sage dazu immer, zwischen den Stühlen lässt es sich so schwierig behandeln. Und zwar ist das so diese Aussage, die dann zwischendurch kommt, ja, ich lasse mir übrigens parallel jetzt gerade noch eine zweite Meinung geben. Also an sich finde ich das gut, wenn jemand das kommuniziert, weil ich dann so ein bisschen eher weiß, woran ich bin.
Ja.
Aber ich finde, hat so ein gewisses Maß. Und es ist immer eine Frage, wie das Ganze kommuniziert wird und ob das vielleicht auch eine eigene Empfehlung war. Manchmal mache ich das auch und sage, holen Sie sich doch einfach noch mal eine zweite Meinung ein, damit Sie sich sicher sind. Denn letztlich möchte ich auch niemanden behandeln, der sich nicht sicher ist dessen, dass er sich bei mir behandeln lassen möchte. Und trotzdem ist aber zwischen den Stühlen immer behandelt zu werden einfach schwierig, weil A nie weiß, was B sagt. Okay, gut, vielleicht geht das mit der Patientenakte dann irgendwann, aber letztlich kommt es dann auch immer darauf an, was man da reinschreibt. Also wenn dann in der einen Praxis zu wenig dokumentiert wird, es gibt ja so diesen Klassiker, dass Patientin immer nur in der einen Praxis zur PZR geht, aber zu einem dann für die Behandlung kommt.
Ja.
Finde ich schwierig. Ich kommuniziere doch mit der Prophylaxe.
Ja.
Also ich kommuniziere doch mit der Prophylaxe, ob es denn dieses Mal wirklich besser geputzt war, obwohl ich, also nachdem ich ja bei der letzten 01 gesagt habe, sie müssen wirklich einfach ein blaues Zwischenraumbürstchen benutzen, sonst funktioniert es nicht. Also generell so dieses Patientin zwischen zwei Stühlen ist Patient 4,5 Red Flag.
Ja, also 4,5 und 4 sind beides Patiententypen, die sehr schwierig zufriedenzustellen sind und wo es auch sehr schwierig ist, die Erwartungen der Patienten zu erfüllen. Denn es haben ja vorher schon 15 andere nicht geschafft, das Problem zu lösen. Und jetzt bist du dann quasi der Retter in der Not. Und das ist auch, finde ich, 4.5.2.
Ja, ja.
Wenn ein Patient mit einer Tüte kommt, der sagt, ich habe gelesen, Sie machen das hier so toll, Sie müssen mich jetzt retten.
Ja.
Dann muss man auch vorsichtig
aufpassen.
Sein. großen Schritt zurücknehmen und sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das kann.
Genau.
Denn auch da wieder die Erwartung realistisch zu halten, ist super wichtig, um sich den Stress zu nehmen, dann ein Problem zu lösen, was seit Jahren besteht.
Keiner lösen kann. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, also ich glaube, da sind Frauen ein bisschen besser drin als Männer. Das liegt einfach in der Natur. Und da bin ich jetzt auch einfach mal generisch hier völlig falsch unterwegs. Aber jeder weiß, was ich meine. Ich habe mich letztens erst mit einem männlichen Behandler darüber unterhalten. Er meinte auch, das können wir Männer nicht. Wir wollen es dann immer schaffen. Er geht dann das Ego an. Wir wollen dann die Besten sein. Wir wollen dann der Held sein, der letztlich der Retter in der Not ist.
Der Klassiker, es hängt sicherlich am Persönlichkeitstyp. Ich kenne auch solche Frauen und es gibt auch Männer, die es anders machen. Das hast du ja jetzt gerade vorher angesprochen. Das ist uns bewusst. Aber wenn das Ego angeht, das ist auf jeden Fall schwierig, das wieder abzustellen, ja.
Ja. Und Patient Nummer 5, Red Flag Patientin Nummer 5. Und das Maximum ist ja dann letztlich, wenn dann von Patientin ins Behandlungsfeld reingefasst wird.
Also richtig. Ja, Nora hat mir heute sogar erzählt, ihr wurde heute tatsächlich an den Arm. Also sie wurde körperlich ich wollte es gerade angegriffen sagen. Jemand hat sie angegriffen in dem Sinne von ein Griff auf ihrem Arm.
Genau. War nicht schlimm und war auch ein Reflex, wurde sich auch für entschuldigt, aber war in dem Moment natürlich ganz klassisches Misstrauen. Also es war halt einfach so, dass meine Hand dann nicht mehr in dieser Richtung arbeiten konnte. Und es war in dem Moment nichts Schlimmes, was ich in der Hand hatte, aber nehmen wir mal an, es wäre ein Skalpell gewesen, wäre schlecht gewesen.
Ja.
Also,
das wäre sehr schlecht gewesen, ja.
Dann kommen wir jetzt zu Patientin Nummer 5 und das ist Patientin, der die sich mit dem Beruf vorstellt.
Wahlweise, hallo, ich bin Anwalt.
Für Medizinrecht.
Ja. Habe ich auch schon sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht mit so einer Patientin. Habe ich hier auch mal geteilt. Und das war wirklich eine sehr misstrauische Behandlung eigentlich am Ende des Tages. Es ging dabei vor allem auch um das Ego der Patientin. Denn wer sowas sagt, der möchte natürlich erstmal intimidieren. Diejenige möchte dich ja verunsichern in dem Moment. Deswegen wird das ja gesagt.
Ja. Also letztlich, wenn wir es mal so zusammenfassen, geht es ja immer wieder nur ums Vertrauen. Und das ist ja auch genau das, was man in dem Aufklärungsgespräch erreichen möchte. Man möchte eine Vertrauensbasis aufbauen.
Mann, ich habe mich jetzt echt zusammengerissen.
Okay. Man möchte eine Vertrauensbasis aufbauen, in der sich dann letztlich das gesamte Team wohlfühlt. Und da kommt man nochmal an so einen Knackpunkt der grundsätzlich zahnärztlichen Behandlung. In der Position, und zwar wirklich rein physisch, dieses Liegen auf diesem Behandlungsstuhl.
Ja.
In der Position fühlt sich jeder und jede ausgeliefert. Denn das aktiviert so richtig diesen Urinstinkt. Auf dem Rücken liegen und verletzlich sein, weil der Bauch ungeschützt ist quasi, oder die Kehle in dem Fall.
Ja.
Und dann kann man es nochmal nicht einschätzen.
Absolut. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Grundsatz, finde ich. Aufgeklärt wird nicht, wenn der Patient liegt.
Ja.
Der Patient liegt und der Zahnarzt beugt sich so am besten noch mit Lupenbrille und Licht an über den Patienten. Das ist natürlich auch total bedrohlich. Und das geben ja Patienten auch ganz oft an. Ich fühle mich so hilflos. Ich fühle mich, als ob ich die Kontrolle verliere. Und das merken wir tagtäglich, wenn du den Stuhl nach hinten fährst und der Patient sagt, oh, nicht so weit.
Nicht so weit.
Genau. Und das ist ja eins der Dinge, die wir am leichtesten auflösen können. Den Stuhl einfach wieder nach oben. Und es ist eben auch ein Vertrauensbeweis sozusagen oder auch etwas, wie du einen Schritt in die Richtung des Patienten gehen kannst. Wenn du merkst, da kommen noch Fragen und du hast den Stuhl schon halt halb unten, wieder nach oben. Und dann nimmst du dir erstens die Zeit und du hast sofort wieder diese Augenhöhe mit dem Patienten und eine Umgebung, wo du zumindest schon mal einen Schritt auf den Patienten zugegangen bist.
Und so sehr wir natürlich auch eben davon gesprochen haben, dass es eine Red Flag ist, wenn der Patient steht, wenn man reinkommt, so sehr ist es natürlich aber auch etwas, auf das muss man dann in dem Moment einfach eingehen. Unsere Red Flags haben wir ja schon in dem ersten Teil gesagt, bedeuten nicht, dass das jetzt PatientInnen sind, die wir nicht behandeln möchten, sondern es bedeutet vielmehr, okay, hier haben wir jemanden, der die braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, der die braucht vielleicht ein bisschen andere Behandlung, da muss ich mich ein bisschen mehr anstrengen, da muss ich mehr auf den oder diejenige eingehen und das ist völlig okay. Ja. Genauso wie du gerade gesagt hast, hochfahren, nochmal Abstand nehmen. Es gibt auch manche, die möchten einfach immer erstmal kurz stehen und reden. Ist ja okay. Wenn es kommuniziert wird, umso besser, noch besser. Dann kann man auch noch drauf eingehen. Ich habe zum Beispiel einen Patienten, der möchte nicht ausspülen. Ich behandle den schon seit 2 Jahren. Ich habe jetzt erst erfahren, warum nicht. Ihm schmeckt das Wasser nicht. Ja, ich habe gedacht, ich weiß es nicht was, aber ich habe jetzt erst tatsächlich den Durchbruch geschafft. Jetzt erst.
Das ist ja natürlich auch was, da muss man auch vertrauen, das zu erzählen. Es geht vor allem darum, sich selbst gut auf die Patienten einstellen zu können. Und bei den Red Flag Patienten musst du im Grunde dein eigenes Muster, deinen eigenen Prozess finden, wie du damit umgehen willst, ohne mit dem Stress nach Hause zu gehen. Einen Patienten als Red Flag einzuschätzen, bedeutet für dich einfach eine Art Selbstschutz, indem du dich vor dem Stress und dieser emotionalen Belastung, die das auf dich ausüben könnte, würdest du es persönlich nehmen, schützt. Du hast jetzt gerade gesagt, Patienten stehen gerne. Für die kleinen Behandler, ich mache das Aufklärungsgespräch am liebsten im Sitzen, weil ich dann tatsächlich gegenüber jemandem anders auf Augenhöhe sein kann. Denn ich als Behandler finde das auch unangenehm, wenn jetzt zum Beispiel ein Patient, der 2 Meter ist, der mich um 2 Köpfe überragt und dann stehe ich dann vor dem und gucke nach oben und soll dann da den aufklären über Risiken und Nebenwirkungen. Ja, das passt natürlich auch nicht. Das heißt, da hatten wir als Behandler, die etwas kleiner sind, dieselbe Situation. Das mögen wir auch nicht. Deswegen hole ich manchmal dann einfach noch einen dritten Stuhl dazu, so einen Sattelstuhl. Ja. Und dann setzt sich die Patientin darauf. Kann auch auf Augenhöhe sein.
Ja.
Und dann hast du nochmal eine ganz andere, etwas neutralere Situation geschaffen.
Ja, der wichtigste Punkt ist, dass wir unser System haben, mit dem wir solchen PatientInnen gegenübertreten, dass wir bei uns bleiben können, dass wir einen Fahrplan haben, wie wir damit umgehen, ohne dass wir aus der Reserve geholt werden, sodass wir trotzdem sicher sind und zeitgleich aber trotzdem wirtschaftlich behandeln können. Denn man darf ja immer nicht vergessen, bei dem ganzen
Zeitdruck sitzt im Nacken.
Ja, und wir wollen natürlich auch Geld verdienen. Natürlich ist es schon so, es gibt manche PatientInnen, die brauchen in den ersten Gesprächen vielleicht ein bisschen mehr Zeit und vielleicht ist das dann mal unwirtschaftlich. Das kann schon mal sein. Ja. Das ist auch dann, muss man schon auch mal wieder an seinen eigenen Ethos appellieren. Wir sind ÄrztInnen, wir müssen schon einfach auch da dann korrekt sein und vielleicht das Geld im Nachhinein wieder rausholen. Denn es ist halt immer noch ein Heilberuf und klar, die Politik macht uns so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Das ist jetzt ein großes Fass, das machen wir jetzt nicht auf. Aber wenn das Aufklärungsgespräch dann vielleicht einmal ein bisschen länger dauert, dann ist es aber im Nachhinein dafür trotzdem vielleicht ein besonders dankbarer, langjähriger Patient oder eine Patientin, die einem dann immer folgt. Also
Gute Aufklärung ist auf jeden Fall definitiv eins und zwar nachhaltig, weil die Patienten mit dir mitgehen. Und gute Aufklärung ist natürlich umso wichtiger, je komplexer der Behandlungsfall ist. Das heißt, wenn du für die kleinen Dinge schon gut aufklären kannst und dann machst du eine komplexe Behandlungsaufklärung, dann bist du so routiniert, dann sitzt du so in deinem Prozess drin, dann kannst du aus den Vollen schöpfen, weil man auch das eben üben muss.
Ja, und wenn man dazu dann eben auch noch das Ganze anhand von einem Röntgenbild erklärt und das den Patienten dann ausdruckt und dann vielleicht seine eigenen Notizen daneben schreibt.
Genau.
Dann kann man das auch noch mitgeben oder nach Hause schicken, sodass dann auch nochmal richtige Fragen gestellt werden können, die dann auch wirklich zum Ziel führen.
Ja, wir wollten ja nochmal ein Stress-Ranking machen, jetzt hier zum Abschluss. Und zwar ranken wir einmal unsere Top 5 sozusagen oder Top 5 der Red Flag-Patienten. Ich sehe gerade, dass wir uns tatsächlich verzählt haben. Top 5 klingt ja so schön, aber es sind 6 Patienten. Wir haben nämlich einen Patienten vergessen, einen Red Flag. Und zwar sind das die Patienten, die mit Selbstdiagnostik kommen.
Ah, Dr. Google, ja.
Genau, also die eigentlich gerne Selbstzahnärztinnen gewesen wären Und das ist tatsächlich auch eigentlich die angesprochene Eule, würde ich sagen. Ja. Also ein Patient, dem man sehr deutlich erklären muss, warum es denn dazu kommt, dass diese Behandlung gewählt wurde, warum die Beschwerden bestehen.
Ja.
Also sehr, sehr grundlegend.
Ja, das ist auf jeden Fall hoffentlich häufig der Fall und manchmal ist es auch wirklich einfach Angst und da sind wir wieder beim Misstrauen.
Ich glaube, einfach zusammenfassend können wir sagen, dass Aufklärung Freiheit schafft. Die Freiheit, in eine entspannte Behandlung zu kommen, egal wer auf deinem Behandlungsstuhl sitzt oder davor steht.
Und je mehr wir uns trauen zu sagen, desto erfolgreicher sind wir, wenn nichts von alledem passiert. Das ist doch eigentlich das beste Tool.
Ja, da kannst du eigentlich nur gewinnen. Bist du immer der Held.
Genau.
Learning der Woche.
Ab 1. Mai in Deutschland nun endlich auch möglich ist die Namensverbindung. Nachnamen müssen jetzt nicht mehr nur von der Frau oder von dem Mann angenommen werden.
Oh, spannend.
Sondern es dürfen jetzt auch Namen kombiniert werden. Und somit wären wir endlich angekommen im 21. Jahrhundert, so wie in fast allen anderen Ländern auch, kann man jetzt in Deutschland einen gemeinsamen Doppelnamen haben. Dieser Gesetzesentwurf ist, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr gemacht worden. Das Gesetz ist dann auch schon verabschiedet worden und jetzt endlich in Kraft getreten.
Nun, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass man, gut, ist ja auch ein Learning, aber ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass was bei uns noch nicht so war.
Ja, verrückt. Also kannst du jetzt beispielsweise Müller-Meyer heißen und die ganze Familie heißt dann Müller-Meyer. Das heißt, ab jetzt gibt es Frau und Frau Müller-Meyer oder Mann und Frau Müller-Meyer oder Mann und Mann Müller-Meyer, also alle heißen gleich und auch die Kinder, die dann kommen, heißen alle Müller-Meyer mit Nachnamen. Wenn jetzt aber zum Beispiel zwei Kinder heiraten möchten, eine Partnerschaft eingehen möchten von zwei Familien, in denen jetzt beiden ein Doppelname besteht, also wie man es jetzt auch immer nennen mag, dann muss man sich eben wieder zwei aussuchen oder einen aussuchen. Aber es muss eben immer die gleiche Reihenfolge sein. Das ist eben das Wichtige.
Also es kann. Ach so, also angenommen, da heißt jetzt einer, ein Kind heißt mit Nachnamen Müller-Meyer und das andere Kind heißt mit Nachnamen Schmitz-Schneider. Was passiert dann?
Dann kann man entweder sagen Müller-Schmitz oder Meyer-Schneider oder Schneider-Müller oder genau, also es gibt dann, kann man jetzt ausrechnen, ne, wie viele Möglichkeiten es in der Kombination gibt. Oder man nimmt nur einen. Alle heißen nur Schmitz.
Für den Gewinner gibt es wieder eine Zahnbürste zu gewinnen.
Schreibt's in die Kommentare.
Dental Empowerment.
Traue dich, im Aufklärungsgespräch gnadenlos ehrlich zu sein. Denn dann kannst du im Aufklärungsgespräch eine Atmosphäre und eine Erwartung des Patienten erzeugen, die realistisch ist. Und du kannst Behandlungen und Behandlungserfolge relativieren. Denn Perfektionismus und Versprechungen sind im Aufklärungsgespräch absolut fehl am Platz. Damit erzeugst du nur Erwartungen beim Patienten, die du niemals einhalten kannst oder denen du unter riesigem Stress probierst, hinterherzulaufen. Dafür ist natürlich ganz wichtig, auch von Behandlerseite den Patienten gut einschätzen zu können. Befasse dich mit verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen und so kannst du einen Prozess entwickeln, wie du auf verschiedene Patiententypen individuell eingehen kannst. Dir ein möglichst entspanntes Arbeits- und Behandlerumfeld schaffen.
Denn nichts ist besser als eine entspannte Behandlungsatmosphäre. Also mach das bitte genauso.
Und im Notfall haben wir gelernt, holen wir uns einen Kaffee.
Falls euch diese Folge gefallen hat, ihr Lieben, dann gebt uns bitte 5 Sterne in der Bewertung und vor allem folgt diesem Kanal, wenn ihr es immer noch nicht tut.
Falls ihr uns in unserem Daily und Dental Life verfolgen wollt, dann könnt ihr das auf Instagram und TikTok tun.
Und dann hören und sehen wir uns wieder nächsten Mittwoch zur Primetime. Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann, Lieben. Ciao.
Ciao.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.